Wir können in Thüringen beruhigt sein, wir sind nicht im Brennpunkt, das glaube ich nicht. Wir sind außerdem im Fokus und wenn es um Flüchtlinge geht, dann sind wir auch in Thüringen auch immer wieder in den Schlagzeilen, wobei im Moment eher Nordrhein-Westfalen in den Schlagzeilen ist. Und wie menschlich eine Gesellschaft ist, das zeigt sich daran, wie sie mit Flüchtlingen umgeht, mit den Schwächsten, mit denen, die herkommen und Hilfe brauchen. Und mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt sich auch mein heutiger Montag-Gast Christine Reklau, die heute zu Gast im Studio ist. Schönen guten Tag, Frau Reklau.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren im Flüchtlingsrat, sind hauptberuflich derzeit Vertretungsprofessorin für soziale Problemlagen im interkulturellen und internationalen Kontext, was für ein langer Name, aber Sie engagieren sich politisch für Flüchtlinge. Kann man das so sagen, dass der Wert einer Gesellschaft oder die Beschaffenheit einer Gesellschaft daran messen kann, wie sie mit Flüchtlingen umgeht?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also nicht nur mit Flüchtlingen, sondern wie geht man mit denen um, die eben keine starke Lobby haben und wie kümmert man sich um die, die so Ausgrenzungstendenzen unterliegen?
Wenn wir über Ausgrenzungstendenzen reden, dann reden wir ja nicht nur über Flüchtlinge, sondern über alle Menschen, die irgendwie anders sind als die sogenannte Mehrheitsgesellschaft. Aber die Flüchtlinge, die sind ja schutzlos ausgeliefert. Die flüchten vor Krieg, Verzweiflung und allem Möglichen, sind vom Tod bedroht und suchen Hilfe. Und dann werden sie möglicherweise dort, wo sie Flucht suchen, erneut mit dem Tod bedroht oder mit dem Leben. Das ist dann schon heftig, oder?
Ja. Also gerade was gestern durch die Medien gegangen, glaube ich, die den Schutz jetzt brauchen, die eigentlich jetzt Ruhe und Sicherheit brauchen, weil sie dem entkommen konnten, den verschiedenen Situationen, ob das nun Syrien ist oder Afghanistan, man braucht abends nur die Nachrichten einzuschalten, brauchen eigentlich Ruhe und Schutz hier und erleben genau dieselben Dinge wieder, die sie schon möglicherweise erleben mussten.
Für die, die es nicht mitbekommen haben, in Nordrhein-Westfalen hat so eine Sicherheitsfirma tatsächlich Flüchtlinge bedroht. Was ist da genau passiert?
Also ich habe es auch nur gestern aus den Nachrichten mitnehmen können. Sie wurden bedroht, sie wurden in ihrem Erbrochenen sitzen gelassen, beispielsweise wurden gefesselt, auf dem Boden niedergedrückt. Das Ganze wurde gefilmt mit Handyvideos, nehme ich an, und deswegen konnte man es auch gestern in den Nachrichten sehen.
Wer war dafür verantwortlich? Das ist eine Sicherheitsfirma?
Das ist eine private Sicherheitsfirma, die von einer privaten Betreiber von der Unterkunft engagiert worden ist. European Home Care ist der Name. Ist einer der führendsten in Deutschland Unternehmen, die das anbieten, das Konzept.
European Home Care. Und sind die in Thüringen auch aktiv?
In Thüringen haben die auch eine Unterkunft, die sie betreiben, und ja, arbeiten auch in diesem Sektor.
Guckt da der Flüchtlingsrat genau hin? Denn das ist ja eine Aufgabe des Flüchtlingsrats, zu gucken, wie werden Flüchtlinge untergebracht, wie geht's denen und wie werden die willkommen geheißen?
Wir haben in Thüringen ja in jedem Landkreis Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften oder in Einzelunterbringungen und versuchen natürlich als Flüchtlingsrat zu schauen, was passiert in den einzelnen Landkreisen, in den kreisfreien Städten, und dann Blick drauf zu haben. Und wir werden auch selbst immer wieder angesprochen und auf Missstände aufmerksam gemacht.
Bevor wir zu den Missständen kommen und zu dieser Willkommenskultur und zu der Art und Weise, wie Flüchtlinge untergebracht werden, nochmal allgemein zu den Zahlen. Ich meine, es ist immer schwierig, über Quantitäten zu reden, aber wenn man sich dann anschaut, wie arme Länder und Länder, die eigentlich nicht diese Möglichkeiten haben, wie viele Flüchtlinge die aufnehmen und wie es denn in Deutschland aussieht, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Wie kann man die Zahlen gegenüberstellen?
Also man sieht weltweit, dass im Moment über 50 Millionen auf der Flucht sind. Über 50 Millionen nach Zahlen des UNHCR. Es waren viele Jahrzehnte nicht mehr so viele. Und man sieht eben auch an diesen ganzen Krisen der Welt, was hier los ist, welche Verschiebungen tatsächlich im Moment stattfinden. Wenn man jetzt hier auf Thüringen schaut, kam im letzten Jahr 3.000 an. Also ein Bruchteil der Menschen, die wirklich auf der Flucht sind.
Und trotzdem gibt es Probleme, sind die Kommunen alleingelassen. Es gibt Ressentiments, über die werden wir auch nochmal reden. Aber wenn wir über die strukturellen Probleme reden, dann könnte man sagen, das sagen ja auch Flüchtlingsinitiativen, das hätte man wissen können. Das ist eigentlich offensichtlich für jedes Kind, was die Nachrichten schaut, hätte eigentlich wissen müssen, wir müssen Menschen aufnehmen und müssen uns darauf vorbereiten. Uns heißt die Verwaltung, die Gesellschaft, da scheint mir einiges im Argen zu liegen. Wie ist Ihr Eindruck?
Also man hat eben die Unterkünfte zurückgebaut, was wir auch als Flüchtlingsrat gut finden, die vielen Gemeinschaftsunterkünfte, hat sich so ein bisschen auf den Zahlen von 2007, 2008 ausgeruht. Da war eben der historische Tiefststand und hat nicht wirklich bedacht, was jetzt mit den Krisen in Syrien, Afghanistan, Eritrea und so weiter sich verändern wird hier.
Da ist jetzt von 7.000 Asylbewerbern, was ist eigentlich der korrekte, sagt man Flüchtlinge, Asylbewerber, ist beides möglich? Asylbewerber ist irgendwie so der juristische Begriff?
Flüchtling ist so ein bisschen der Oberbegriff. Asylbewerber ist, wenn die Menschen noch im Asylverfahren sind. Das heißt, sie haben einen Asylantrag gestellt, bitten um Asyl, aber sie befinden sich noch in der Prüfung und wissen noch nicht, bekommen sie einen humanitären Schutz oder bekommen sie den nicht. Solange werden sie von Asylbewerbern gesprochen.
Das heißt, die bewerben sich um Asyl. Wie ist das um das Asylrecht bestellt in Deutschland? Deutschland? Deckt das eigentlich alle Krisengebiete ab oder alle Fälle, alle möglichen Fälle, wo Menschen Schutz suchen?
Nee, auf keinen Fall. Es wurde ja beschnitten 1993 im Asylkompromiss. Dort wurde festgestellt, dass politisches Asyl nur noch beantragen kann, wer nicht aus einem sicheren Drittstaat einreist. Und wenn man sich Deutschland so ein bisschen bildlich auf einer Karte vorstellt, weiß man eben, dass die Staaten drumherum sichere Drittstaaten sind oder als solche klassifiziert werden. Und man hat eigentlich kaum eine Chance, wenn man nicht gerade mit dem Flugzeug irgendwie einreist, politisches Asyl zu beantragen.
Also das ist nochmal um die Schengen-Mauer, um die Mauer, die um Europa gebaut ist, nochmal um Deutschland eine kleine Mauer gebaut, dass Deutschland sicher geht, dass nicht so viele Flüchtlinge kommen, genau. Weil ja ein sicherer Drittstaat in zum Beispiel Italien ist.
Genau. Und man hat das jetzt nochmal ein bisschen ausgeführt, wie ja jetzt im Bundesrat erst vor kurzem beschlossen worden ist, dass eben auch Serbien und Mazedonien beispielsweise sichere Drittstaaten sind. Und somit sagt man von vornherein, diese Staaten sind sicher und dadurch muss auch niemand Asyl beantragen.
Das ist die deutsche Asylpolitik, die ist ja eigentlich den europäischen Nachbarn gegenüber nicht gerade sehr solidarisch, oder?
Nein, es finden sich auch immer wieder große Proteste, gerade beispielsweise von Italien, von Griechenland, also die Staaten, die an den EU-Außengrenzen liegen. Gerade Italiener sagen immer wieder, wir können das nicht mehr handeln, bitte unterstützt uns, helft uns, wir müssen über ein neues System nachdenken, wie Flüchtlinge auch gerecht verteilt werden können, dass alle ja auch eine Integration letztlich gewährleistet ist in die Gesellschaften. Deutschland stellt sich dort taub, ist ja eine der stärksten Mächte, auch aufgrund der wirtschaftlichen Macht in Europa, aber ja, möchte bislang nicht so viel davon wissen.
Woher kommt das? Also es wäre doch ein leichtes, es ist ein reiches Land, doch tatsächlich sich adäquat bei der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt im europäischen Maßstab.
Ja, die Frage stelle ich mir auch mal, woher kommt das und woher kommt das gerade auch mit unserer Geschichte, wo wir auch genau wissen müssten, wie wichtig ist das, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich weiß manchmal nicht, ob die Politik einfach nur schaut, was vermeintlich die Mehrheitsgesellschaft möchte. Oft glaube ich das nicht. Es gibt auch sehr viele Menschen, die Flüchtlinge unterstützen. Es gibt sehr viele Initiativen, die sich neu gründen, die auch hier in Thüringen aktiv sind und die sagen, nein, wir sind anders, wir wollen unterstützen, wir helfen und wir sind solidarisch.
Es gibt also Beispiele, wo Menschen solidarisch sind, die dann sehen, Mensch, da kommen Leute aus dem Krieg mit ihren Familien, die wollen hier Unterschlupf haben und denen müssen wir helfen. Und Politiker haben da so ein vorauseilendes Ding, dass sie glauben, dass die Menschen nicht bereit dazu sind oder schwierig zu sagen, oder?
Denke ich zum Teil, das wird eben immer auch wieder, hat man jetzt auch zuletzt bei den Landtagswahlen hier in Thüringen erlebt, auch damit Wahlkampf gemacht, wenn man sich bestimmte Plakate anschaut, wo ganz klar ist, dass eben damit auch gespielt wird.
Dabei bräuchte es eine Willkommenskultur in Thüringen, das ist dringend notwendig und da geht es nicht nur um Flüchtlinge, eigentlich müsste sich ja das Klima in der Gesellschaft massiv ändern, wie ist Ihr Eindruck?
Ich denke, es ist noch ein langer Weg zu gehen. Es ist schön, wenn viele zusammenarbeiten, es sind auch immer viele, die aktiv sind, aber ich denke, wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Wenn man sich die Zahlen in Thüringen anschaut, wenn man diesen reinen Ausländeranteil nimmt, um die 2%, also einfach verschwindend gering. Es dürfte eigentlich nicht so schwer sein, tatsächlich ist es das leider doch.
Jetzt haben wir über Ihr politisches Engagement gesprochen, das machen Sie ja ehrenamtlich. Sie waren auch mal beim Flüchtlingsrat, haben Sie mal festgearbeitet. Jetzt sind Sie ehrenamtlich im Vorstand, aber Ihr Gelderwerb oder Ihre Profession ist ja eigentlich was anderes. Sie haben soziale Arbeit studiert, sind seit 1999 in Erfurt, kommen ursprünglich aus Stuttgart.
Genau.
Und da haben Sie gesagt, mach mal in den Osten rüber und studiere mal da. Was war der Grund, dass Sie nach Erfurt gekommen sind?
Ich wollte tatsächlich mal in den Osten rüber machen sozusagen, dachte eigentlich ganz spannend, was passiert dort, wollte nicht speziell nach Erfurt, habe irgendwie geschaut, welche Städte sind groß genug und lebenswert und haben einen Bahnhof mit einer guten Zugverbindung nach Hause und da ist es dann Erfurt geworden.
Groß genug und lebenswert und da ist Ihnen Erfurt dann eingefallen?
Ja, unter anderem, würde ich immer noch unterstreichen, ist eine schöne Stadt.
Sie sind ja nicht weggegangen, also genau. Das heißt, Sie sind ja hier geblieben, haben soziale Arbeit an der FH studiert, derzeit sind Sie Vertretungsprofessoren für soziale Problemlagen im internationalen und internationalen Kontext, interkulturellen.
Genau.
Was heißt denn das jetzt mal übersetzt für uns normal?
Letztlich, dass man sich damit beschäftigt, einmal auf der Ebene in Deutschland, was passiert hier eigentlich beispielsweise, was machen wir für eine Integrationspolitik, wie geht man eigentlich mit Diversity um, also dass Diversity Menschen mit verschiedensten Hintergründen hier leben und gar nicht nur mit deutschem Pass oder ohne deutschen Pass, sondern auch sonstige bunte Vielfalt, sage ich mal, und schaut aber auch, was macht das im Ausland, also was ist Armut, was hat es im internationalen Kontext zu tun, was hat es vielleicht auch mit früheren politischen Zusammenhängen zu tun.
Also Diversity, um das nochmal zu erklären, da fließt das ineinander über. Das eine beeinflusst das andere und es geht nicht um Integration, sondern irgendwie um Inklusion und Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Wie würden Sie das erklären?
Genau, ein Stück weit zu akzeptieren, dass Menschen eben verschieden sind, dass wir eine Vielfalt hier haben und dass es eben auch was Positives ist. Also Diversity ist eigentlich so dieser Begriff, wo es positiv besetzt ist und nicht von uns und den anderen zu sprechen, sondern wir sind eben gemeinsam eine Gesellschaft, die in einer Kommune lebt, in einem Staat lebt, wie auch immer. und dort gemeinsam auskommt.
Das ist eine Idealvorstellung, aber das ist natürlich in Thüringen noch lange nicht so. Sie sagen, das ist ein weiter Weg dahin. Was macht Sie denn da als Professorin für soziale Problemlagen im interkulturellen und internationalen Kontext? Arbeiten wissenschaftlich?
Genau, ich bin vor allem in der Lehre tätig. Wir bilde unter anderem die Sozialarbeiter, die zukünftigen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen aus. Und mir ist es einfach wichtig, im Seminar auch darüber nachzudenken, wo kommen wir eigentlich jeweils her, was haben wir für kulturelle Einflüsse, was bestimmt uns als Person eigentlich, wie wir denken, handeln, was sind unsere Werte und wie können wir auch mit anderen Werten vielleicht umgehen.
Die Identität speist sich ja auch aus Abgrenzung. Also Abgrenzung ist ja ein wichtiger Punkt. Ich bin nicht so wie die, ich gehöre einer Gruppe zu. Das ist ja per se erstmal aus soziologischer Sicht nicht so schlecht, oder?
Genau, es ist ein Stück weit ein natürlicher Prozess. Ich muss auch irgendwie ein Stück weit kategorisieren, sonst könnte ich ja überhaupt nicht existieren. Also wenn ich jederzeit immer überlegen muss, wo gehöre ich hin, wer bin ich, wäre das natürlich auch viel zu anstrengend für so einen Alltag.
Dann hast du Diversity im Kopf und dann geht gar nichts mehr.
Genau, aber natürlich muss ich auch reflektieren, wo kommt das her und inwieweit kann ich trotzdem andere Lebensstile akzeptieren. Ich muss ja selbst nicht so leben, aber inwieweit, ja, bringe
ich auch eine gewisse Toleranz. Problematisch, wenn ich es richtig sehe, wird es dann, wenn ich andere Gruppen abwerte, also Abgrenzung ist okay, sagen, ich gehöre dazu, ich bin so, ich bin nicht so, das ist ja auch mal wichtig zu erkennen, dass man irgendwie nicht ist, aber wenn ich anfange zu sagen, die sind schlechter und die sind unter mir, dann...
Genau, wenn ich in gewisse Hierarchien reinbringe, dann wird es eben gefährlich.
Dann wird es gefährlich, wird es rassistisch oder menschenverachtend oder dann wird es abwertend. Genau. Das ist dann so der Punkt. Wir reden mit Christina Reglau, sie ist Professorin an der FH und engagiert sich im Flüchtlingsrat und wir reden über Flüchtlinge, darüber, warum Deutschland eigentlich so wenig Flüchtlinge aufnimmt, wo die Problemlagen liegen und wie es mit der Willkommenskultur in Deutschland aussieht. Zu Gast im Studio, und das sage ich jetzt einmal und dann wahrscheinlich nicht wieder, der Vollständigkeit halber, Frau Professor Dr. Christine Reglau. Das wäre eigentlich richtig, oder?
Nee, Professor nicht, da ich noch Vertretungsprofessorin bin.
Ah, dürfen Sie sich nicht Professorin nennen?
Nee, nur Doktor, aber auch das verzichte ich meistens
drauf. Also so, dann sage ich Frau Reglau oder so.
Genau,
oder so
reicht, völlig aus.
Wunderbar. Sie sind ja auch jetzt hier in Ihrer, vielleicht als in Ihrer Funktion als Flüchtlingsratsvorstandsfrau, aber diese soziale Arbeit und das, was Sie da machen, geht ja genau in die Richtung eigentlich. Hanno Müller von der TA, der schreibt, oder hält den Einsatz für Flüchtlinge für alternativlos und schreibt, wie lange können wir wohl unseren Wohlstand genießen, während anderswo Abertausende in Dreck und Bedrohung vegetieren. Populisten mögen mit der Angst vor dem Fremden Plasse machen, letztlich ist die Welt zu klein und alle Mauern zu niedrig, um sich dauerhaft abzuschotten. Deshalb dürfen 7000 Flüchtlinge kein Problem sein. Er spricht also von Abschottung. Mhm. Das könnten Sie sich unterschreiben, dass Deutschland sich tatsächlich abschottet und 7000 Flüchtlinge, die ja für Thüringen kein Problem sein dürfen, scheinbar doch ein Problem sind.
Genau, also es ist ja nicht nur ein Abschotten von Deutschland, sondern von ganz Europa. Man hat eigene Agenturen gegründet, wie beispielsweise Frontex, die nur dazu da sind, zu gucken, dass eben möglichst keine Flüchtlinge reinkommen. Es wird offiziell ein bisschen anders formuliert. Aber es ist so, wo auch deutsche Beamte auf Schiffen beispielsweise unterwegs sind im Mittelmeer oder an Grenzregionen zwischen Türkei und Griechenland. Wir erleben, dass Zäune wieder aufgebaut werden, wie zwischen der Türkei und Griechenland als EU-Staat. Es gibt die sogenannten Pushbacks, wo man weiß, dass Schiffe von dieser Agentur Leute zurückdrängen, wieder aufs offene Meer hinaus. Es gab Vorfälle, wo eben Bootsmotoren weggenommen worden sind und so weiter, wo auch Menschen einfach ertrunken sind aufgrund dieser Tatsachen, wo man da auch wirklich aktiv vorgeht. Also nicht nur die Mauern hochzieht, sondern auch aktiv die Leute zurückdrängt.
Jetzt höre ich schon den Stammtischspruch, der nicht nur an Stammtischen gesagt wird, naja, wenn die jetzt alle kommen, das geht doch nicht, wir müssen doch uns schützen.
Faktisch ist ja auch nicht so, dass die ganze Welt mit ihren, ich glaube, wir sind gerade bei 7 Milliarden oder so, zu uns kommen möchte, sondern tatsächlich ist es ein langer Prozess, bevor man sein Heimatland verlässt. Ich weiß nicht, wer vielleicht von den Zuhörern schon mal im Ausland gelebt hat. Das ist nicht immer schön, in einer anderen Welt zu leben, wie das Gewohnte. Das ist manchmal schon, manchmal vielleicht schon schwierig, wenn man in Südthüringen groß geworden ist und zieht dann nach Berlin. Also das ist natürlich egal, wohin ich umziehe, einfach große Unterschiede, wenn die Sprache dazu kommt. Ein anderes Gesellschaftssystem macht das immer noch schwieriger. Und viele Leute zögern sehr, sehr lange. Also auch viele Syrer haben sehr lange gezögert. Die Krise ist ja seit 2011 bereits, ob sie wirklich ihre Sachen packen, ob sie wirklich ihr Leben aufgeben. Viele sind an dem Punkt, dass sie merken, es geht nicht mehr. Es sind schon Angehörige gestorben, es gibt Vergewaltigungen und so weiter. Also wirklich die Situation wird unerträglich und gehen eben dann. Und genau diesen Menschen muss man auch helfen.
Mhm. Und ist ein Akt der Menschlichkeit und auch der Verantwortung. Hanno Müller schreibt, dass es alternativlos gibt. Sollte eigentlich keine Diskussion sein, trotzdem ist es immer wieder eine Diskussion.
Wieso? Genau. Und man sollte eben auch wissen, dass wir ja nicht so ganz unbeteiligt sind. Wir, meine ich jetzt auch die westliche Welt, einmal Deutschland als mitgrößter Waffenexporteur, wo man natürlich auch viele Konflikte mit anheizt. Auch beispielsweise, wo auch Konfliktgruppen immer wieder unterstützt worden sind. Es kursieren jetzt auch wieder Gerüchte, dass auch die IS oder ISIS, wie auch immer man sie nennen mag, auch unterstützt worden ist von westlichen Mächten und aufgebaut worden ist. Jetzt sind sie wieder so stark, dass man nicht weiß, wie kann man mit ihnen umgehen. Also wir haben unsere Finger auch mit drin. Wir können nicht so tun, als ob das nichts mit uns zu tun hat.
Also das westliche Militärbündnis hat auch seinen Beitrag geleistet zu den Konflikten, genau, in der Welt. Und da ist die Verantwortung eigentlich ganz offensichtlich. Kommen wir mal nochmal zu Ihnen, wie Sie sozialisiert worden sind und wie Sie politisiert worden sind, dass Sie sich im Flüchtlingsrat engagieren. Mhm. Sie kommen aus Stuttgart, sind dann nach Erfurt gekommen, waren aber auch mal anderthalb Jahre, also nicht am Stück, aber zeitweise in Südafrika, mhm, und haben da geforscht über Hausangestellte in Südafrika. Wie kam es denn dazu?
Völlig anderes Thema eigentlich. Letztlich kam es dazu, ich hatte in Südafrika ein Praktikum gemacht im Rahmen vom Studium, war im Bereich der Suchtberatung, also völlig anderes Thema. Mhm. Habe aber wo zur Untermiete gewohnt, wo es auch eine sogenannte Hausangestellte gab, die dort eben lebt.
Im Moment in Südafrika.
In Südafrika, genau. In Johannesburg war das gewesen. Die dort gelebt hat auf dem Grundstück der Familie, wo ich zur Untermiete war, in einer kleinen Garage, würden wir es vielleicht nennen, so einem kleinen Verschlag, und hat dort wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche für uns sauber gemacht, alles Mögliche erledigt. Und das hat mich damals dermaßen irritiert, nachhaltig irritiert, dass ich viele Jahre später dachte, darüber will ich eigentlich mehr rausfinden. Wie leben diese Frauen? Was machen die? Wie wollen sie ihre Arbeitsbedingungen verbessern, ihre Lebensbedingungen? Welche Form der Organisation haben sie entwickelt, um dort irgendwie ein besseres Leben für sich zu finden?
Also die klassischen Hausangestellten, natürlich meistens schwarze Frauen, nehme ich an?
Genau. Ja, oder die Nicht-Weißen, würde man sagen.
Nicht-Weißen,
genau.
Also in Südafrika würde man sagen, also die Mehrheit sind ja, also Nicht-Weiße. Mhm. Das ist jetzt immer so eine Frage nach der politisch korrekten Sprache, wie man sich ausdrückt, ohne zu diskriminieren.
Genau, ist völlig schwierig. An sich finde ich es auch immer schwierig, nach Hautfarben dort überhaupt diese Unterscheidung zu machen. Mhm. Letztlich aber, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, gerade in Südafrika, wo es tatsächlich die Rassentrennung gegeben hat, kann man es auch nicht völlig negieren. Also wenn man die Begriffe überhaupt nicht benutzt, weiß auch niemand, wovon man spricht.
Was haben Sie denn da rausgefunden? Was war denn so das Ergebnis dieser Forschung?
Ich habe letztlich herausgefunden, dass viele Frauen sagen, wir machen den Job und wir wollen ihn auch weiterhin machen. Es ist nicht so, dass wir andere Berufe haben wollen, aber sie wollen Anerkennung haben. Mhm. Einmal grundsätzlich als Menschen, human beings like you. Also ich bin ein Mensch genauso wie du auch. Sie wollen Anerkennung bekommen, auch als Frau. Es wird häufig negiert, dass auch diese Frauen natürlich Familie haben, Kinder haben, Beziehungen haben möchten und so weiter. Und sie wollen auch die Anerkennung für die Arbeit, die sie tun.
So. Das war in Johannesburg und in Kapstadt waren Sie da. War das eine tolle Zeit oder war das eher anstrengend?
Beides. Also meistens sind ja die besonders tollen Zeiten auch besonders anstrengend im Leben. Viele Einflüsse natürlich, vieles, was man mitbekommt, viele Gedanken, die man sich macht, aber auch sehr, sehr prägend und ja, würde ich auf jeden Fall auch wieder tun.
Wann sind Sie politisiert worden und wann ist der Weg vorgezeichnet worden, dass Sie sagen, ich engagiere mich im Flüchtlingsrat oder für Flüchtlinge? Gab es da ein zündendes Erlebnis oder was war das?
Nö, also wüsste ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit, was natürlich die ganze Kindheit schon mitspielt. Wir hatten ja vorhin von Sozialisation gesprochen. Als ich zur Schule gegangen bin, war ich damals schon in der Minderheit, in Anführungsstrichen, der Bio-Deutschen. Wir hatten mehr Kinder aus sonstigen Ländern in der Klasse, was für mich eine völlige Normalität war. Mhm. Umso mehr schüttle ich manchmal den Kopf, wenn ich hier höre von Lehrern, ach, wir haben jetzt 3 Kinder aus Afghanistan, wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Bio-Deutsche, auch interessant.
Genau.
Dann kommt das von der Abstammung, das ist schwierig.
Genau, es ist ja immer so ein bisschen, nach was definiert man? Es gibt ja auch diesen schönen Begriff Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind alle die damit eben erklärt wird, die gehören nicht zu uns, was ich auch einen sehr unschönen Begriff finde.
Ja. Und dann in der dritten Generation, also wir hatten letztens eine Diskussionsrunde, wo wir gesagt, ach, hör doch mal auf, also nur weil ich jetzt so und so heiße und meine in der dritten Generation mal die Gastarbeiter waren, jetzt ist irgendwie Schluss, ich bin hier angekommen und bin deutsch. Da geht es dann darum, um die Definition, was eigentlich deutsch ist. Ist das deutscher Pass? Ist Bio-Deutsch? Also das ist und Menschen, die, ich sage es mal, mit Migrationshintergrund sagen, natürlich sind wir deutsch, wir sind hier geboren und wir haben, das ist völlig klar, aber das, muss sich die Definition, was deutsch ist, möglicherweise ändern?
Ich denke, wir sollten es einfach nicht so wichtig nehmen. Also natürlich hat, welchen Pass ich in meiner Tasche habe oder zu Hause irgendwo verstaut, hat natürlich viele Folgen für das Leben, aber im Alltag sollten wir es einfach überhaupt nicht so wichtig nehmen und gucken, was ist das für ein Mensch und wie ist der menschlich, was hat er für Charaktereigenschaften und gar nicht so, welche Papiere irgendwelche Staaten irgendwem ausgegeben haben.
Ja, das ist jetzt so ein Ideal, bis leicht gesagt, aber wenn ich einen deutschen Pass habe, bin ich natürlich extrem privilegiert. Ich bin geschützt, der Staat schützt mich mit Gewalt und da gehöre ich eben zum Club dazu. Und wenn ich nicht dazu gehöre, ist ja dann schon was anderes.
Genau, aber wir haben trotzdem ja auch im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und da geht es eben nicht um die Würde des Menschen mit deutschem Pass, sondern um die Würde des Menschen und ich denke, da müssten wir eben alle nachstreben.
Die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn ein Flüchtling hierher kommt und dann einen Gutschein bekommt, das ist ja auch derzeit eine mediale Debatte, es gibt noch zwei, also Greiz und Weimarer Land, die an Flüchtlinge sogenannte Gutscheine ausgeben, die dann in bestimmten Supermärkten vorzeigen müssen, stelle ich mir verdammt diskriminierend und demütigend vor.
Das ist es auf jeden Fall. Man muss sich das vorstellen, das sieht ein bisschen aus wie so Spielgeld aus dem Kaufmannsladen der Kinder vielleicht. Bekommen das vom Sozialamt ausgereicht, gehen dann in die Läden und müssen damit an der Kasse bezahlen. Es ist auch vorgeschrieben, was man damit kaufen darf und was nicht. Und natürlich jeder an der Kasse bekommt auch mit in der Schlange dahinter, da stimmt irgendwas nicht. Oft dauert es natürlich auch länger, wie einfach die 20 Euro rüberzureichen. Dass einfach so diese Ausgrenzung da ist und es gibt immer wieder Probleme, dass Flüchtlinge berichtet haben, sie wollten Stifte kaufen, die es eben bei Rewe gerade auch im Angebot gab, aber Stifte darf man nicht kaufen, sondern eben nur Lebensmittel. Sie hätten aber die Stifte gebraucht für den Deutschkurs, also solche an Kleinigkeiten wird sich dann aufgerieben.
Ja, dabei gibt es andere Beispiele, jener beispielsweise, da gibt es dann so Automaten, da können die Leute mit den Karten dann das Geld abheben und machen damit, was sie wollen. Also es gibt gute Beispiele. Ist das jetzt so ein Rest Unvernunft noch und dann wird irgendwann Greiz im Weimarland nachziehen? Oder wie?
Ich hoffe, dass es ein Rest ist. Also die anderen Kommunen haben ja da ziemlich schnell nachgezogen in den letzten Jahren, wirklich gesagt, wir stellen jetzt um auf eben Bargeldversorgung. Entweder das Bargeld wird durch Sozialamtsmitarbeiter ausgegeben oder wie das Beispiel in Jena, wo man so eine Art Kundenkarten bekommt und sich das selber holt. Ich hoffe es sehr. Es ist eine politische Entscheidung. Vom Gesetz her wäre es auf jeden Fall möglich, das auch abzuschaffen in diesen zwei Landkreisen. Ja.
Kommen wir mal zu der Unterbringung. Das ist ja immer die große Frage und der große Streit. Einzelunterbringung oder eben Gemeinschaftsunterbringung. Mhm. Das sorgt ja dann immer für Frust, wenn ich mir anschaue. Da gab es eine Versammlung in der Hans-Seiler-Straße, wo es ja eine Gemeinschaftsunterkunft dann gibt oder geben wird, dass da wirklich die Bevölkerung sich aufregt und dann sagt, Verwaltung, ihr habt uns in das Licht geführt und uns nicht informiert und da kochen die Emotionen hoch und da kommt da tatsächlich Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit raus. Mhm. Sind Gemeinschaftsunterkünfte manchmal nötig und praktisch oder sollte es die überhaupt nicht mehr geben?
Also aus meiner Sicht soll es sie überhaupt nicht mehr geben. Diese Unterkünfte, es wird dort jeder Person 6 Quadratmeter zugestanden hier in Thüringen, wo man sich eben ausrechnen kann, ein Zimmer, wie viele Menschen dort leben müssen. Das ist eben nicht nur dort das Bett zu haben, sondern das ist der einzige Ort, wo ich leben kann. Oft wird das gelöst mit Hochbetten, Stockbetten, wo eben zwei Leute übereinander schlafen. Jeder hat das Recht auf einen Spind sozusagen, irgendwie einen Stuhl, ein kleines Eck am Tischchen. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass die Menschen nach der Flucht vor allem eigentlich Ruhe brauchen und so ein Sicherheitsbedürfnis haben. Und genau das bekommt man eben nicht, wenn man im Raum steht mit Menschen aus anderer Herren Länder, die man überhaupt nicht kennt. Man hat überhaupt keine Vertrautheit. Es gibt nicht die Möglichkeit, groß etwas abzuschließen. Man muss sich die Toiletten teilen mit vielen Menschen, die Küchen teilen, die sanitären Anlagen, die oft auch noch in sehr, sehr schlechtem Zustand sind. Und das führt natürlich häufig auch zu Spannungen.
Das heißt, wenn jetzt in Greiz noch mehr Container hingestellt werden, das sind ja nicht mal oftmals nicht feste Gebäude, sondern dann werden Menschen in Containern untergebracht, die dann zu dritt oder zu viert in so Wohncontainern leben, ist ja ist katastrophal, zumindest was ich an Berichten kenne, als ob das nicht abzusehen war. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ja eigentlich Flüchtlingsorganisationen gesagt haben, Leute, bereitet euch drauf vor, wir haben diese Krisenherde, auch Thüringen muss sich vorbereiten einzelne Unterkünfte schaffen. Das ist ein bisschen teurer letztlich, aber am Ende viel besser für alle Beteiligten.
Und letztlich denke ich, gerade in Thüringen muss man auch gar nicht Unterkünfte schaffen. Wir haben so viel leeren Wohnraum, weil man auch weiß, was in Thüringen los ist in der demografischen Entwicklung. Wir haben weniger junge Kinder, zumindest in vielen Gebieten Thürings. Wir haben eine Abwanderungswelle gehabt nach der Wende, wo unheimlich viele Menschen gegangen sind. Natürlich gab es auch Rückbau, aber nicht in diesem Maße. Und wenn man sich viele Orte hier anschaut, man muss gar nicht so sehr in den ländlichen Raum gehen, gibt es sehr, sehr viele Wohnungen, die verfügbar sind. Und ich denke, da müssten eben die Kommunalverantwortlichen Verantwortlichen eben auch mit den Wohnungsbauunternehmen mehr zusammenarbeiten. Hier in Erfurt funktioniert das ganz gut, wo die KOWO mit ins Boot geholt wurde, wirklich angesprochen wurde von der Verwaltung, wo die auch für sich das als Aufgabe entdeckt haben und strategisch angegangen sind als Unternehmen. In anderen Kommunen klappt das leider gar nicht.
Das heißt, in Erfurt sieht es eigentlich ganz gut aus, mal abgesehen von der Geschichte Hans-Seiler-Straße, läuft es ganz gut.
Genau, wir haben etliche Unterkünfte, aber die sind eben auch zentral in der Stadt, die sind nicht irgendwie abgelegen. Wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, dass da eins ist, würde man es auch nicht erkennen, weil es eben genau Häuser sind wie die davor und danach auch. Und dadurch finden auch diese Ausgrenzungsprozesse eben nicht statt.
Ich spreche mit Christine Reklauf vom Flüchtlingsrat über Flüchtlinge, darüber, wie eine Gesellschaft vorbereitet sein sollte und wie Menschlichkeit aussieht. Zu Gast im Studio Christine Reklau vom Flüchtlingsrat Thüringen. Nun kann man das die Sache mit den Flüchtlingen und die Unterbringung und die ganzen politischen Geschichten ja nicht von Bundesland zu Bundesland sehen. Gibt es da eine übergreifende Zusammenarbeit, wo Sie sagen, also das kann man nicht nur in Thüringen behandeln, das Thema, da muss irgendwie gemeinsam möglicherweise auch europäisch was passieren. Gibt es da einen außerparlamentarischen Druck? Gibt es da eine Bewegung, die sagen, wir müssen das irgendwie europäisch angehen und können nicht nur nach Deutschland schauen und nach Thüringen?
Also gibt es auf jeden Fall. Man hat ja immer auf Bundesebene die Flüchtlingsräte, wie wir Flüchtlingsrat Thüringen, so in den verschiedenen Bundesländern. Die sind wieder alle vernetzt unter dem Dachverband Pro Asyl, was bestimmt auch ein Begriff ist. Und Pro Asyl und andere europäische Organisationen haben sich auch wieder zusammengeschlossen zu einer Lobbygruppe, die eben vor allem auch in Brüssel tätig ist. Das wird auf jeden Fall auch gemacht und immer wieder Öffentlichkeit geschaffen. Ich denke, viele Sachen wissen wir überhaupt nur, weil eben die NGOs das überhaupt öffentlich gemacht haben. Also wie diese Pushbacks, was ich vorhin erzählt hatte, auf dem Mittelmeer, wie die, was an den Grenzen wirklich passiert, was durch Frontex wirklich passiert. Vieles ist einfach wirklich nur bekannt geworden, weil NGOs zusammen auch mit Journalisten das veröffentlicht haben.
Also diese Nichtregierungsorganisationen, die sind wichtig auch für eine Öffentlichkeit, um überhaupt zu sensibilisieren. Wenn Sie jetzt nach Baden-Württemberg schauen und schauen, was die Grünen da machen und
schwierig.
Was ist da passiert? Welchem Druck hat sich da wer gebeugt?
Das war letztlich so ein Kuhhandel, würde ich schon ein Stück weit sagen. Im Bundesrat stand ja die Entscheidung aus, was machen wir mit diesen sicheren Herkunftsstaaten, wo wir es vorhin
Also das haben wir vorhin besprochen, ein sicherer Drittstaat darf nicht darf abgeschoben werden oder da dürfen.
Genau, oder die Leute werden erstmal, können zwar auch einen Asylantrag stellen, aber unter schwierigen Gründen. Es wird erstmal per se ausgegangen, wenn ich aus diesem Staat bin, dann ist es sicher und da brauche ich auch kein Asyl zu beantragen. Und das sollte eben ein Stück weit verschärft werden in Europa. Und im Bundesrat gibt es ja eigentlich eine Mehrheit von grünen SPD geführten Ländern und Kretschmann von Baden-Württemberg, der Ministerpräsident, hat eben dem zugestimmt und hat im Gegenzug so diesen Kuhhandel, man darf eben früher arbeiten.
Weil die SPD als das so wollte.
Ich glaube, mit der SPD hat das gar nicht so viel zu tun, sondern weil Kretschmann, das weiß ich nicht genau, welche Beweggründe. Ich denke, da werden die Grünen auch innerparteilich noch einiges zu diskutieren haben, was wirklich dazu geführt hat, da mitzustimmen.
Na, kommen wir mal zu den sicheren Drittstaaten. Serbien, Mazedonien ist, glaube ich, dann dazugekommen, wenn ich es richtig sehe.
Ja, viele weiter, auch Ghana beispielsweise als ein afrikanisches Land, was auch dazu gehört. Also das wird immer wieder gemacht politisch. Man hat beispielsweise auch mit Libyen, als Gaddafi noch am Leben und an der Macht war, Rückübernahmeabkommen gemacht, dass Leute nach Libyen zurückgeschoben werden dürfen. Und zwar nicht nur Libyer, sondern auch sonstige, wo man dachte, die kommen jetzt gerade aus Libyen und dann wurden die wieder zurückgenommen von Gaddafi und seinen Schergen und ja, das sind eben politische Geschichten.
Serbien, Mazedonien und so weiter, da haben wir den Fall, dass dann Roma, die tatsächlich diskriminiert verfolgt werden, direkt abgeschoben werden, wo man sagt, das ist ja wirklich eine humanitäre Katastrophe, wo offensichtlich Sinti und Roma diskriminiert werden und nicht umsonst hierher kommen und dann einfach mal.
Genau, das haben wir auch hier in Thüringen. Also es gab im Jahr 2013 beispielsweise aus Thüringen 400 Abschiebungen, also eine ganze Menge, die oft einfach so passieren. Manchmal werden sie eben auch öffentlich gemacht. Wir hatten beispielsweise hier in Erfurt eine Mutter mit kleinen Kindern, die abgeschoben worden sind, wo die Kinder in der Schule waren und wurden aus der Schule rausgeholt von den Ordnungskräften und von der Schule direkt weg abgeschoben. Wo natürlich auch die Frage ist, was passiert mit diesen Kindern? Sie konnten sich nicht verabschieden. Also schon mal Abschiebung an sich schon ist, aber sie konnten nicht mal diese Verabschiedungsrituale durchmachen. Natürlich natürlich auch für die ganzen anderen Schüler. Was passiert dort, wenn die Klassenkameraden aus der Mitte rausgerissen werden und sind auf einmal weg?
Ist das struktureller Rassismus? Sind das die Strukturen, die dazu führen? Oder sind das sozusagen die Leute, die die Gesetze zu streng auslegen? Oder müssen die Gesetze befolgen? Wie würden Sie das beurteilen, wenn so ein Fall passiert, dass so eine alleinstehende Frau mit Kindern tatsächlich dann nach Mazedonien abgeschoben wird?
Ja. Also das Gesetz verlangt nicht, dass Abschiebungen so ablaufen müssen. Es gab auch nach diesem Vorfall, das auch einiges Medienecho ausgelöst hat, ein Schreiben aus dem Innenministerium, dass gerade wenn Kinder betroffen sind, man doch rechtzeitig das ankündigen soll, damit die eben auch die Chance haben, selber Abschied zu nehmen und so weiter. Das Gesetz sieht das nicht vor, es ist eben immer eine Frage der Auslegungssache und was auch dort wieder der Wille der einzelnen Person ist.
Was sagt denn das über die politische Kultur? Ist das, könnte man da sagen, ja, das sind Einzelfälle, da muss irgendwie aufgeklärt werden in den Verwaltungen oder was? Wie kann man so, also dass sowas zum Beispiel nicht mehr passiert, was ja offensichtlich menschenverachtend ist, wenn man das anders auslegen kann und da die Spielräume größer sind und trotzdem da so heftig reagiert wird?
Genau, es müsste eigentlich ganz viel Bildungsarbeit stattfinden, in den Behörden stattfinden, in den Ausländerbehörden, in den Ordnungsämtern, wo es ja oft angegliedert ist, beispielsweise auch in Weimar, dem Landesverwaltungsamt, was ja diese Abschiebung für Thüringen organisiert, das müsste stattfinden, aber leider ist es so, dass diese Fortbildung oft nicht mal auf rechtlicher Basis stattfinden, dass häufig Behörden in der Ausländerbehörde, Mitarbeiter in der Ausländerbehörde gar nicht wissen, was ist jetzt rechtlich der neue Stand. Es ändert sich auch sehr, sehr viel im Ausländerrecht. Es ist ständig in Bewegung und selbst da leider nicht regelmäßig Schulungen stattfinden in Thüringen.
Ich habe so das Gefühl, dass dann irgendwie dann Beamte das Gefühl haben, sie vertreten eine Mehrheitsmeinung, die Flüchtlinge, das ist doch alles nicht so einfach und die können dann nicht alle hierher kommen, dass da so ein Grundmisstrauen gegen was anderes, gegen was Fremdes da ist. Das kann man sich nicht pauschalisieren. Sie schrieben, dass es auch viel Solidarität gibt, aber eben auch das Gegenteil. Wie kann man eine Debatte führen und wie kann dieser Bildungsprozess, von dem Sie sprechen, ja denn passieren aus soziologischer Sicht? Wenn es verordnet ist, kann es ja auch nach hinten losgehen, wenn dann sagen wir, ihr müsst jetzt so sein und ihr müsst das jetzt machen, ihr müsst irgendwie tolerant sein. Wie kann ein gesellschaftliches Klima entstehen, wo sowas wie Inklusion und das Bewusstsein darüber, dass Menschen, die hierher kommen, auch die Gesellschaft verändern, dass es ein ganz normaler interkultureller Prozess ist. Wie kann sowas gehen? Braucht es einfach nur Zeit oder...
Nee, von alleine passiert das nicht. Also man muss es politisch angehen. Beispielsweise sich wirklich Gedanken machen, was möchte man für eine Integrationspolitik eigentlich haben als Bundesland oder auch als einzelne Kommune. Man muss Bildungsarbeit machen, beispielsweise in den Schulen, wo man wirklich alle erreicht, weil wir eben die Schulpflicht haben hier. Aber das fängt eben auch an bei den Lehrern. Also wo man auch die Lehrerfortbildung schauen muss, was ist einmal in der Ausbildung bei Lehrern, aber auch später Fortbildungsangebote, wie sehen die aus, was wird gemacht, aber natürlich auch in der sozialen Arbeit, im Bereich, wo viel in der Kinder- und Jugendhilfe man unterwegs ist und da immer wieder neue Anstöße zu bringen.
Das heißt, Bildungsbereich ist wichtig, dass die Multiplikatoren, Kinderbetreuerinnen, Betreuer, Lehrer und so weiter, da muss viel passieren. Gibt es sowas wie eine Vorbildfunktion, dass es auch Politikerinnen und Politiker, das, was die sagen, das Statements, da schon wichtig sind oder spielt das nicht so die Rolle?
Nee, ich denke auf jeden Fall. Also die Politik hat ja einen ganz großen Einfluss auf unser Leben und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, also wie wir jetzt im Wahlkampf erleben mussten leider, was da für Töne auch von bestimmten Parteien eben da sind. Und ich denke, das ist was, wo man sich auch zukünftig im Parlament mit auseinandersetzen muss, wie bestimmte Parteien eben da agieren.
Wie ist Ihr Eindruck zu der medialen Debatte? Also ich bin ja über Schlagzeilen erstmal erschrocken. In Thüringen werden die Unterkünfte für Flüchtlinge knapp. Das ist so ein bisschen, dann in dem Leitartikel ist es dann eigentlich sehr gut erklärt. Aber das Boot ist voll, Debatte, und die können da jetzt nicht alle kommen und so. Haben da Medien auch eine Verantwortung?
Ja, ich denke, Medien haben immer eine Verantwortung, egal um welches Thema es geht, weil sie natürlich eine Debatte in der Gesellschaft mitprägen und ganz wesentlich mitprägen können. Und da ist eben auch zum Teil das Wissen vielleicht nicht so vertieft vorhanden oder sich auch die Zeit zu nehmen für die Themen, die vermeintlich oft Randthemen sind, wenn man eben sonst sich die Innenpolitik anschaut, dass man da vermehrt agieren muss.
Woher kommt das jetzt aus soziologischer Sicht, dass irgendwie Buhmänner Schuldige gesucht werden oder die, auf die man das irgendwie abprojizieren kann, die uns irgendwie die Arbeitsplätze wegnehmen, was ja großer Quatsch ist, oder die sagen, unsere Kultur nehmen wollen. Also Islamophobie ist ja immer so dieses große Thema. Da ist ja von der AfD auch in Thüringen unsagbare Dinge gekommen. Woher kommen diese Reflexe?
Na, letztlich ist es immer einfacher, wenn ich die anderen Menschen ein Stück weit ausgrenze und niedriger mache, dass ich selbst natürlich auch in meinem Selbstbild erhöht werde, dass ich mich selbst besser fühle, wenn ich weiß, na, die können das nicht so gut, die sind nicht so gut oder wie auch immer und da so eine Prozesse ablaufen und das muss gar nicht nur sein mit Menschen mit einem anderen Pass, das kann oft schon sein, die Zugereisten in einem bestimmten kleinen Dorf haben wahnsinnige Schwierigkeiten, einfach weil sie zugereist sind oder zugezogen sind, weil sie von einer Stadt kommen, die 30 Kilometer entfernt ist und man wird es also über Generationen nicht schaffen, ne? Reinzukommen, also das ist, ja, so sind wir leider gestrickt und da muss man immer wieder reflektieren und selbst eben schauen, wie lebe ich, welche Äußerungen mache ich und wie möchte ich leben.
Das heißt, soziale Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, da geht es ja viel los, Religion.
Genau, Behinderung oder keine Behinderung, also all diese, ja, spielt dort wirklich mit rein.
Und das ist eine Frage der Bildung oder der Lebenskultur, das aufzubrechen. Ich stelle mir das als wahnsinnig schwierigen Prozess vor.
Ist es auch auf jeden Fall. Und es ist eben nicht nur Bildung im klassischen Sinne, sondern auch das eigene Bewusstsein wirklich zu verändern und über sich selbst nachzudenken, selbst zu reflektieren. Und es ist ja oft das Anstrengendste, nicht irgendwas nachzureden, was ich irgendwo gehört habe, sondern mir eine eigene Meinung zu bilden und zu wissen, wo stehe ich eigentlich selbst.
Marc Terkesidis, der auch zu dem Thema forscht, sagt, naja, es ist immer besser, das abzuschieben an die Ränder, damit die Mitte, die ja eigentlich sozusagen neofeudal geprägt ist, die ja eigentlich das in sich hatte, dass wir das alle in uns tragen, dass das, wenn man zugeben muss, dass man selber irgendwie auch vielleicht ja, Ängste mit sich trägt, dass das eigene Selbstbild stört und man das dann auf die Randbereiche, auf die überträgt. Das sind doch irgendwie Einzelfälle, das ist nur die Ränder der Gesellschaft und die muss man irgendwie nur irgendwie integrieren und dann läuft das schon. Hat das auch mit unserem eigenen Selbstbild zu tun?
Ja, es hat ganz viel mit uns selbst zu tun, wie wir selbst agieren. Natürlich fühlt man sich selbst dann oft besser, wenn man andere ja, erniedrigen kann und niedriger macht.
Na, oder sagt, ja, ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht ausländerfeindlich, ich bin ja irgendwie tolerant, aber dann die eigenen Ängste zuzulassen.
Genau. Oder auch umgekehrt eben alles nur als Ausnahme zu begreifen. Also es wurde ja vorhin schon angesprochen, dass ich aus Stuttgart hergezogen bin, wo ich auch oft gerade Ende der 90er so eine Sprüche, die aus dem Westen und die wissen alles besser und so weiter, weil ich dann gesagt habe, wo ich herkam, naja, das ist aber anders, bei dir ist es anders, aber die anderen sind. Also man hat so eine bestimmten Vorurteile und Stereotypen im Kopf und wenn das jemand durchbricht, wird das wieder als Einzelfall definiert.
Das heißt, selbst innerhalb von Deutschland ist das ja zwischen anderen Bundesländern, genau, zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland immer nach wie vor, nach 25 Jahren. Das heißt ja, dass die Prozesse wahnsinnig lange dauern eigentlich.
Ja, das ist eine wahnsinnig lange Aufgabe, aber die man eben dennoch angehen muss. Also ich denke, man kann jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, da kann man sowieso nichts machen, sondern viele Menschen müssen da mithelfen, gemeinsam agieren, um zu einer besseren Welt zu machen.
Zu einer besseren Welt. Das war für diese Runde ein schöner Abschlusssatz von Christine Reglau. Wir hören eine Musik von Sonnlux und sprechen dann weiter. Sonnlux, da frickelt es von der Platte Alternate Worlds. Wir haben über eine bessere Welt gesprochen, das sind ja, jetzt sind ja Riesen, also da haben sie ja ein Fass aufgemacht, Frau Reglau, das über eine bessere Welt, aber letztlich geht es darum natürlich, die Welt besser zu machen, da könnte man sagen, gut, da müssten sich ja die Strukturen mal ändern, es geht um Macht, es geht um Geld und darüber, wer die Macht, die Deutungshoheit hat und da spielt natürlich Europa und natürlich auch Amerika und der sogenannte Westen eine wahnsinnige Rolle, der da auf der einen Seite verbrannte Erde hinterlässt und auch für viele Konfliktherde auf der Welt verantwortlich ist, was Sie auch gesagt haben, daraus entsteht eine direkte Verantwortung. Da könnte man sagen, wir könnten bei den Ursachen ansetzen, aber da hört es dann schon auf mit der besseren Welt, oder? Da könnte man tatsächlich dann den Kopf in den Sand stecken.
Nee, das würde ich vorschlagen, nie zu tun. Aber letztlich, also einmal leben wir zum Glück in einer Demokratie, wo auch jeder ein Stück weit bestimmen kann, wer sind denn die da oben, die bestimmen, was passiert und wo jeder, denke ich, auch sein Wahlrecht in Anspruch nehmen sollte, was ja auch wieder leider viel zu wenig Leute getan haben bei den letzten Wahlen, wo man ja durchaus auch mitbestimmen kann, was passiert auf der großen politischen Ebene. Und ich denke, es ist beides. Also einmal zu gucken, die Ursachen sich auch auseinanderzusetzen mit den Konflikten, nachzuschauen, nachzulesen, nachzuhören, was passiert eigentlich in diesen Ländern, was sind das eigentlich für, es waren ja Freiheitskämpfe, letztlich in der arabischen Welt, wo das losging, was völlig eskaliert ist und da einfach auch zu schauen, was passiert dort und dennoch zu sagen, wir müssen auch die unterstützen, die dort eben vor Ort nicht mehr leben können. Man kann ja durchaus beides tun. Also man kann ja eben nicht nur sagen, nur die Ursachen bekämpfen oder nur hier, sondern ja Augen und Ohren offen halten und sich da auch eine eigene Meinung zu bilden.
Das heißt, die Regierenden, die Parlamente und die Verwaltungen brauchen auch Druck von Nichtregierungsorganisationen, die immer wieder aufmerksam machen, die mediale Debatte bestimmen und sagen, ihr seid zwar die Volksverwaltung, Berufsvertreter und ihr seid zwar die Verwaltung, die für uns da sind, aber wir gucken verdammt nochmal, was ihr macht.
Genau, einfach aufzuzeigen, was dort passiert. Wir hatten ja ganz am Anfang das schöne Beispiel von dem Wachschutz, der sich sehr daneben genommen hat in Nordrhein-Westfalen. Und auch das ist ja eben nur durch die Medien an die Öffentlichkeit gekommen. Und dadurch, dass es sehr früh in Tagesthemen heute und den weiteren Sendern auch kam, ist eben jetzt auch der Öffentlichkeit bekannt, was dort ist. Und jetzt darf auch nicht nachgelassen werden, sondern es muss eben eine Aufklärung erfahren, dass sowas eben nicht mehr vorkommt.
Das heißt, Verwaltung, Medien müssen kontrolliert werden. Es muss immer die Forderung nach Transparenz da sein. Auf der anderen Seite sagen Sie, ist Bildung, dieser kulturelle Wandel muss passieren. Sind Sie da eher hoffnungsvoll und sagen, ach, das, wir haben eine Stimmung, wo sich da was zum Positiven verändert, oder sind Sie auch mal resigniert und sagen, meine Güte?
Ach, beides. Ich denke, ein Stück weit hängt das von der Tagesform ab, aber es ist ja auch was Schönes. Also diese Vielfalt und dass man eben mit dieser Vielfalt leben kann, das ist was Schönes. Also wenn ich mir das anschaue, die vielen jungen Menschen, die wir jetzt auch mittlerweile in Thüringen haben, in Erfurt haben, was auch dort passiert, was kulturell passiert, finde ich durchaus sehr erstrebenswert.
Wenn ich mich jetzt beim Flüchtlingsrat engagieren möchte, wie kann ich das tun? Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Pro Asyl haben Sie genannt, Amnesty International und so weiter. Wenn ich beim Flüchtlingsrat mitmachen möchte, muss ich da jetzt so viel wissen, wie Sie schon wissen?
Nee, oder? Auf keinen Fall. Wir haben keinen Wissenstest, wo irgendwas abgefragt wird. Also einmal kann man sich die Homepage vielleicht anschauen, das ist www.flüchtlingsrat-thr.de, wo man einfach viele Informationen bekommt, auch unsere Kontaktdaten, wo man auch einfach mal bei uns anrufen kann, eine E-Mail schreiben. Wir haben eine Facebook-Seite beispielsweise, wo man Informationen bekommt, kann dort mitmachen.
Was kann ich da mitmachen? Also wenn ich jetzt sage, ich kenne mich nicht ganz so gut aus wie Sie jetzt und ich will aber trotzdem mit tun, weil ich mich engagieren will?
Also wir haben beispielsweise eine Zeitung, die wir herausbringen, eine Zeitschrift, die dreimal im Jahr kommt, das Infoheft, wo man kleine Artikel schreiben kann. Es muss gar nicht viel sein zu einem bestimmten Thema, was man hat, wo man es vielleicht auch in seiner eigenen Kommune gerade passiert. Wir haben Vorstandssitzungen, wo man auch mal reinschnuppern kann, was passiert dort eigentlich, was wird diskutiert. Es gibt vor Ort viele Gruppen, ob das kirchliche Gruppen sind oder Jugendverbände, die mit aktiv sind, wo wir auch sagen können, wer ist in einem bestimmten Ort in Thüringen einfach aktiv, wo man sich einfach anschließen kann und mitmachen kann.
Also mal tun und mit Lernen ist mit Geld auch geholfen?
Spenden nehmen wir natürlich immer gerne entgegen bei unserem Konto, das ist klar. Man kann gerne Mitglied werden, uns als Mitglied mit unterstützen. Da ist ja alles möglich.
Wenn ich jetzt an mich für das Thema interessiere, gibt es ein adäquates Studium an der FH, wo das auch, was wir jetzt besprochen haben, auch Thema ist? Oder ist das die soziale Arbeit im weitesten Sinne?
Also ich denke, gerade von dem, was hier an der FH gelehrt wird, ist es natürlich der sozialen Arbeit sehr viel näher als Architektur, Versorgungstechnik oder sonst irgendwas. Aber auch dort ist das nur ein Randthema in der Ausbildung letztlich von vielen. So, das ist kein Schwerpunktthema.
Was motiviert Sie immer noch weiterzumachen und auch im Flüchtlingsrat aktiv zu sein? Woher schöpfen Sie Ihre Kraft, also außer aus Ihren Kindern möglicherweise und aus der Familie?
Ich finde es einfach spannend, mit Menschen aus aller Herren Ländern zusammenzuarbeiten. Für mich ist diese Vielfalt wirklich was Schönes. Finde ich spannend, das zu tun. Und ich habe auch nach wie vor so dieses Ideal der Menschenrechte, wo ich einfach auch will, dass die, Realität werden.
Das Ideal der Menschenrechte, da gibt es ja so Priorisierungen, also wir hatten im Gespräch in China, wo dann der deutsche Botschafter gesagt hat, naja, wir setzen im Westen die Prioritäten, wir haben so eine Hitliste der Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Bewegungsfreiheit und das ist ganz, Wahlfreiheit ist wichtig, aber was ist eigentlich mit dem Menschenrecht auf Wohnraum, auf Essen und Kleidung, also jetzt auf eine Versorgung und sagt er, das haben die Chinesen zum Beispiel hinbekommen, dass die Leute nicht verhungern in Indien, der größten Demokratie der Welt, ist das so? Und da bin ich auch so ins Grübeln gekommen und sage, das ist eine ganz schön westliche Sicht zu sagen, also Meinungsfreiheit und sagen die Recht auf Wahlfreiheit ist ganz oben.
Das ist ja die Entwicklung der Menschenrechte. Also es gab einmal so diese politischen Rechte, wo alles, was Sie jetzt zuletzt genannt haben, dazugehören und die sogenannten sozialen Rechte, wo eben Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnen, Recht auf Bildung. Und das gehört aber alles zum großen Paket der Menschenrechte, das historisch eben so gekommen ist, auch durch die Ost- und West-Konfrontation, die es eben damals noch verstärkt gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz nutzen das auch viele. Also gerade mein Aufenthalt in Südafrika haben auch viele von diesen Menschenrechten im Human Rights. Und das war ein ganz wichtiger Beweggrund, eben in der Menschenrechtsarbeit aktiv zu sein. Das ist kein eurozentristischer Blick.
Sagt Christine Reglau, sie ist Professorin an der FH und engagiert sich im Flüchtlingsrat Thüringen. Alles Gute für Ihre Arbeit, danke fürs Kommen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.